Ja, herzlich willkommen bei 9 von 9. 9 von 9 bei draußen ganz heißen Temperaturen, Hitze in Deutschland. Wir nehmen auf natürlich im abgedunkelten Raum oder im Zimmer. Also wirklich heiße Zeiten und wir haben auch ein heißes Thema heute uns ausgesucht. Ein Thema, das aus meiner Wahrnehmung nie so heiß war wie im Moment. Überall liest man über digitale Souveränität. Man will unabhängiger werden, insbesondere von den US-Konzernen. Hintergrund sind die Wahlen von Herrn Trump und auch einige Geschehnisse, die eben zweifeln lassen, ob wir im Zweifelsfall souverän wären und souverän handeln könnten. Und in dem Zusammenhang kommt dann auch das Wort Open Source immer stärker wieder in den Vordergrund. Wer in der Szene unterwegs war, kennt das seit 20, 30 Jahren, aber ich persönlich hatte nie so den Eindruck, dass es so präsent war wie im Moment. Und da haben wir uns einen kompetenten Ansprechpartner eingeladen, Alexander Smolanitsky von Zendis, und er wird auch gleich erzählen, was das Zendis ist, das mache ich dann lieber nicht. Und da wollen wir sprechen über Alternativen zu Microsoft Office oder Microsoft 365, was sie im Moment da tut und was Zendis eben entsprechend anbietet. Also herzlich willkommen, Alexander, und natürlich herzlich willkommen meinem Co-Host, der mir die Einleitung überlassen hat. Also Lars, danke schön, dass ich es wieder machen durfte. Ne? Nächstes Mal bist du wieder dran. Aber erstmal herzlich willkommen, Alexander. Wenn du vielleicht ein bisschen was zu Zendis und zu deiner Person sagst, und dann steigen wir in die Thematiken ein.
Cool. Erstmal moin und danke an Stefan und Lars für die Einladung, für das Zendis und auch für mich. Ich glaube, es ist immer voll spannend zu reden darüber, was Souveränität auch für uns bedeutet und was das Zendis ist und wie wir da irgendwie agieren. Das Zendis ist eine Wortneuschöpfung gewesen der Verwaltung. Die Verwaltung mag es, Abkürzungen zu haben. Das Zendis steht für Zentrum für digitale Souveränität. Wir sind so ein kleiner Rebell innerhalb der Verwaltungsfamilie des Bundes. Und unser Auftrag ist es, genau diese kritischen Abhängigkeiten, die du auch im Intro gerade beschrieben hast, zu identifizieren und auch aufzulösen. Und das Ganze durch die Stärkung am Ende des Tages von digitaler Souveränität. Ich glaube, man spricht sehr viel über Souveränität, aber auch wenn wir jetzt gerade kein wissenschaftliches Format haben, ist vielleicht sinnvoll, dass wir einmal kurz so unsere Form von Definition von Souveränität auch haben. Wir sitzen in Bochum und versuchen weniger Marketing-Sprech zu haben. Deshalb sagen wir immer, Souveränität bedeutet für uns, die Möglichkeit zu haben, einfach zu wechseln. Das bedeutet, Alternativen bereitzustellen, frei zu gestalten. Auch wenn der öffentliche Sektor ein großer Markt ist, ist man trotzdem, wenn man global das Ganze anschaut, in den Anforderungen vielleicht irgendwie ein kleiner Akteur, wenn es darum geht, dass man eigene Features haben möchte, die irgendwo in den Kernprodukten da sein sollen. Und dementsprechend sagen wir, durch Souveränität und durch unser Handeln wiederum auch, haben wir eine Möglichkeit, das Ganze irgendwo auch in der freien Gestaltung auch zu haben. Und ich glaube, das ist der wichtigste Faktor, ist ein starkes Auftreten. Souveränität hat ja was damit zu tun, dass man durchaus auch zeigt, dass man gewisse Kompetenzen aufgebaut hat und hat. Wir kennen das vielleicht irgendwie alle irgendwo auch aus unseren beruflichen Vergangenheiten, dass sehr häufig der Prophet im eigenen Laden vielleicht irgendwie weniger gesehen wird und weniger wertgeschätzt wird. Wir glauben, dass es extrem wichtig ist, genau diese Kompetenzen auch in-house sozusagen zu haben, entweder durch sowas wie das Zendis im Sinne von, dass wir halt ein Unternehmen des Bundes sind und für den Bund gewisse Positionen aufbauen können, aber auch in den einzelnen Ministerien und nachgelagerten Behörden ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema, weil man durchaus auch eine Meinung haben sollte, weil Souveränität kannst du nur haben, wenn du tatsächlich auch weißt, wovon und wie du das Ganze gestalten möchtest. Du hast auch noch kurz gefragt zu meiner Person was. Ich war, bevor ich zum Zendis gekommen bin, war ich 5 Jahre lang CDO der Landeshauptstadt Düsseldorf. Davor im freien Markt sozusagen unterwegs. Hatte immer etwas in der Kombination zwischen digitalem und politischen Themen und habe das Gefühl, dass man beim Zendis durchaus beides sehr gut leben kann, weil wir halt auf der einen Seite ein Unternehmen des Bundes sind, natürlich auch mit den Ländern und Kommunen interagieren und auch, und das ist vielleicht das Ende dann wiederum von dem Intro, Souveränität endet für uns auch nicht an der Staatsgrenze. Und das macht, glaube ich, das ganze Thema auch nochmal sehr interessant, weil wir durchaus in einem europäischen Ökosystem unterwegs sind. Und das bringt dann auch wiederum auch extrem coole Partner, mit denen man zusammenarbeiten kann.
Ja, zum Thema Europa und international kommen wir vielleicht später hoffentlich dann auch nochmal. Da habe ich auch noch ein, zwei Fragen, genau. Aber vielleicht mal so zum Einstieg. Wie steht es denn mit der digitalen Souveränität in Deutschland oder in der deutschen Verwaltung gerade?
Ich glaube, wie man immer sagt, der Anfang ist damit getan, dass man feststellt, dass man ein Thema hat, an dem man ran sollte. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern oder auch international generell sieht man, dass Deutschland sich mit dem Thema sehr früh angefangen hat auseinanderzusetzen und sehr stark angefangen hat auseinanderzusetzen. Es gibt ja so ein Konzept von Open Source Program Offices. Das ist etwas, was ja in der freien Wirtschaft zu sehen ist, aber auch sehr viel auch in der Verwaltung ein Thema ist. In den meisten Fällen ist es in anderen Staaten irgendwie ein Kollege oder irgendwie vielleicht ein Referat. In Deutschland hatte man entschieden, mit Organisationen wie dem Zendes, aber auch zum Beispiel der Sovereign Tech Agency, die ja eine Förderung betreibt für Open Source Bibliotheken und im Prinzip alles, was da drunter liegt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und da auch wiederum Pflöcke einzubauen. Ich glaube, wir kommen ja auch gleich auf das Thema Open Desk zum Beispiel zu sprechen oder auch Open Code. Das sind alles Elemente, die man in anderen Ländern sehr selten, wenn auch beziehungsweise gar nicht wiederfinden kann. Und dementsprechend glaube ich, dass wir da einen wichtigen ersten Schritt gemacht haben. Verwaltungsprozesse dauern immer, weil wir ja aus etwas sehr gut situiertem zu starten und von dort aus quasi weitergehen wollen. Das Gleiche gilt auch für IT-Vorhaben. Und ich glaube, dass man da sehen kann, dass wenn man richtig vorgeht, die richtigen Leitplanken auch hat, dass man da durchstarten kann. Wir sind, glaube ich, extrem am Anfang, aber haben die wichtigen ersten Schritte durchaus geschafft. Und das sieht man ja auch damit, dass nicht nur Souveränität als so Buzzword momentan durch alle Unternehmen gejagt wird, sondern auch die Awareness dessen, wie zum Beispiel auch selbst wir agieren und was für eine breite Öffentlichkeit man damit ansprechen kann, nicht nur in der Nerdsphäre von Verwaltung und GovTech-Themen, sondern auch durchaus irgendwo in der breiten IT-Digital-Szene auch sehen kann, glaube ich, dass man da durchaus die wichtigen Schritte jetzt gegangen ist und dass man da einen guten Weg hat. Je tiefer wir reingehen, ist, glaube ich, auch die Komplexität an Abhängigkeiten deutlich spürbarer, weil wenn wir, hatte ich erzählt, vorher in einer Kommune unterwegs, die Arbeit, je näher man im Prinzip an Bürgerinnen und Bürgern ist, ist umso mehr gestaltet in, ich weiß nicht, zig Softwareanwendungen, die irgendwo mal hauptsächlich, Gott sei Dank, meistens in Europa oder in Deutschland entwickelt, aber die irgendwo eine Lösung sind, gefühlt so rund um die Dotcom-Blase entstanden und seitdem auch grafisch sich nicht verändert haben. Und da geht es natürlich dann ans Eingemachte und zu schauen, wie man Kolleginnen und Kollegen aus all diesen Unternehmen zeigen kann, dass man nicht Businessmodelle killt damit, dass man Souveränität stärkt. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz interessantes Thema auch noch sein wird.
Das ist ja einer der Riesenargumente, die immer wieder angeführt waren, die berühmten Fachverfahren. Wie funktionieren die zusammen mit einem, ich sage jetzt mal, Open Desk oder einer Open Source Umgebung oder auch mit einem anderen Betriebssystem? Das ist ja auch eine Frage, die durchaus mal diskutiert werden kann. Ja. Und es wurde ja auch in vielen Fällen eben als Argument gegen Open Source Lösungen verwendet und gesagt, die arbeiten eben nur vernünftig, diese Fachverfahren, in der Microsoft-Welt, ne, weil sie halt irgendwas in Word oder in Excel generieren. Und das hört sich immer etwas trivial an, aber selbst als jemand, der aus der Unternehmenswelt kam, ich weiß, dass unsere Controller irgendwann mal gesagt haben, nein, wir nehmen kein Open Document Format mehr oder keine Open Excel-Tabelle, also das entsprechende Format, weil meine Makros und meine Präsentation dann nicht mehr so aussehen, wie sie aussehen sollten. Und das funktioniert nur entsprechend in Microsoft Office. War damals, und das ist jetzt fast 10 Jahre oder länger her, ein Grund, dass eben LibreOffice und solche Dinge dann nicht mehr genutzt werden dürften, weil Controlling und Management entsprechend das haben wollten. Und so kannst du dieses Beispiel ja sehr easy auch in die Verwaltung drüber sagen, wo eben die Fachverfahren immer wieder das sind, was angeführt wird. Aber es hat sich eine Menge getan. Ihr habt eine Alternative zu Microsoft Office, nenne ich es mal, oder Microsoft 365, entsprechend zu bauen, Open Desk, oder ist schon verfügbar, kannst du ja auch was dazu sagen, was wirklich auch dann in beispielsweise Schleswig-Holstein eingesetzt werden soll und wo auch Interesse sonst wo ist. Es ist ja mutig, ne? Als Zendes, als ein junges Unternehmen, Ende Dezember 2022 gegründet, geht jetzt mit einer durchaus ambitionierten Vorgehensweise, ambitionierten Produkten, eben auch Open Code, in den Markt. Ja, wie nimmst du die? Es war, ich meine, ihr seid einige Leute, aber da hast du einen riesen Microsoft auf der anderen Seite. Du weißt, wie viele Lizenzen in der öffentlichen Verwaltung in Deutschland alleine eingesetzt werden, und man weiß auch geschätzt, wie viele Millionen US-Dollar regelmäßig im Endeffekt in Redmond landen. Ja? Und dann Robin Hood im Sherwood Forest in Bochum startet dann mit einer Alternative.
Ja, ich hatte ja, zum Tennis sind wir gemeinsam mit meinem Kollegen Leonard, der den Bereich Open Code macht, sind wir im März letzten Jahres gekommen. Und dann gab es, ich meine, im April direkt, waren wir Aufmacher im Wirtschaftsteil von der Zeit mit die deutsche Antwort auf Microsoft. Und das Gute war, dass die Überschrift war über der Faltung und dann dachte man irgendwie so, die Überschrift ist schon ganz cool, das Bild ist so ein bisschen schräg. Der Text danach war dann schwieriger, würde ich behaupten. Kann man bestimmt heute immer noch nachlesen, weil man genau gesagt hatte, das, was du versucht hast, gerade anzudeuten, irgendwie da sitzen ein paar Leute gegen ein paar Dutzendtausend in so einem etablierten Konzern. Was können die bewegen? Ich glaube, wir können einiges bewegen, weil wir nicht auf dem Trip sind, dass wir selber alles entwickeln sollen, sondern wir greifen durchaus auf große Akteure zurück, mit denen wir das genau bauen. Wir haben unterschiedliche Partner, die am Ende des Tages ihre Software bereit sind, so anzupassen, dass sie in einem Gesamtverbund agiert. Das ist ja das, was OpenDesk auch ausmacht. Wir haben unterschiedliche Lösungen, die auf der einen Seite gemeinsam über den gleichen Single Sign-On erreichbar sind, ähnlich aussehen, so dass man vom Look and Feel das Gefühl hat, dass das irgendwie die Tools sind, die irgendwo zusammen auch entwickelt wurden, aber auch zusammen interagieren, so dass man zum Beispiel, wenn man, ich weiß nicht, eine E-Mail schreibt, dann kann man auf die Dokumentenablage, die eigentlich eine ganz andere solitäre Entwicklung ist, zurückgreifen. Und all das bringt, glaube ich, auch dann am Ende genau da den Vorteil. Wir greifen auf eine sehr große Masse an Menschen dann am Ende des Tages zurück, die genau diese Entwicklungen machen. Das ist auch das, wo man gemerkt hat, dass auch der Shift stattgefunden hat in der Wahrnehmung dessen, was die Idee vom Zendesk und auch von OpenDesk ist, dass man nicht nur irgendwie da sitzen ein paar und bauen irgendwie so eine Community-Version von irgendwas mit Open Source und ich weiß noch diese Gespräche, die man am Anfang hatte, bei denen dann alle gesagt haben, ja, aber was, wenn der Mensch eh ja in der Freizeit ist und dann irgendwie in Urlaub geht, dann kann er ja gar nicht irgendwie den Bug fixen oder sowas ähnliches. Und das stimmt ja einfach nicht. Dahinter hängen ja, die Open-Source-Welt lebt ja davon, dass es Businessmodelle gibt, wie das Ganze nachhaltig betrieben werden kann. Da ist der Community-Part natürlich ein Aspekt, aber da ist der Enterprise-Faktor sozusagen auch mit dabei. Da geht die Software nicht Open-Source verloren, sondern es geht ja darum, dass man, ich bleib jetzt bei meinem E-Mail-Beispiel, wenn irgendwie mein E-Mail-Tool nicht funktioniert, dann möchte ich ja nicht in ein Forum reinschreiben und sagen, irgendwie mein Postfach funktioniert nicht, und dann antwortet jemand 3 Wochen später und sagt so, ah ja, bei mir ist das auch so gewesen, sondern da will ich ja irgendeine Form von rotem Hörer ja irgendwie greifen und sagen, hey, da ist was, es muss gefixt werden. Und das ist das, was wir ja am Ende des Tages den Behörden ja auch anbieten. Und da ist auch nochmal der Shift gewesen bei der Thematik, wie genau man wahrgenommen wird und wie genau auch solche Tools im Produktivfall auch genutzt werden können, dass man sagen kann, dahinter liegt irgendwie eine Form von Service-Level-Agreement, dass wenn irgendwie was auftritt, dass dann innerhalb von, ich weiß nicht, 2 bis 4 Stunden oder sowas ähnliches jemand reagiert und die sich dem Belang auch annimmt. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig zu verstehen, dass wir gegen so eine Art Vorurteil bei diesem Open-Source-Faktor viel mehr zu kämpfen hatten, als dass die Lösung tatsächlich irgendwie überzeugt. Und das ist etwas, was du hattest, ich glaube, Stefan, du hattest am Anfang irgendwie gesagt, dass man so, wenn man Souveränität und Open Source, dann kennt man das so die letzten 15, 20 Jahre oder sowas ähnliches. Aber das ist ja so ein Vorurteil, welches Ewigkeiten bestand. Und jetzt, ich glaube, durch sowas wie Souveränitätsthemen tatsächlich einmal auch wieder ins richtige Licht gerückt werden kann. Es ist ja nicht so, dass die ganzen Konzerne und die ganzen proprietären Lösungen komplett ohne Open Source sind. Die im Gegenteil, die basieren auf, ich weiß nicht, über 90% Open Source Libraries, Und dann wird da noch ein bisschen Magik irgendwie so, ich weiß nicht, ich nannte das irgendwann mal mit so ein bisschen Sprinkle, Sprinkle und Sparkle, Sparkle in irgendeinem Podcast. Aber da wird ja irgendwas so zusammengemischt und dann kommt daraus eine proprietäre Lösung. Aber der Kern ist ja immer oder in den meisten Punkten ja Open Source.
Andreas, kannst du vielleicht ein paar von den Playern nennen, die bei Alexander, ein paar Player nennen, die mitmachen jetzt in dem Open Desk Projekt, damit auch jetzt die Zuhörenden auch ein Gefühl bekommen, welche Namen da eigentlich rumschwirren?
Ja, sehr gerne. Also wir hatten im letzten Jahr, das muss man jetzt dann der Vollständigkeit halber so aufsetzen, wir hatten im letzten Jahr eine europaweite Ausschreibung, haben einen Service Provider gesucht, der für uns sämtliche Aktivitäten bündelt. Das ist die B1 Systems geworden, ein Systemhaus, was sich genau auf Open-Source-Themen fokussiert, für uns den Betrieb und auch dann die Bündelung der ganzen Herstelleraktivitäten übernimmt. Und dann haben wir dahinter liegend, haben wir Produkte von, starten wir einfach mal von ganz außen sozusagen, unsere Nutzerverwaltung, an die man auch andocken kann mit eigenen, kommt von Univention, ist ein Unternehmen aus Bremen, was sehr stark im Bildungsbereich auch zum Beispiel wiederzufinden ist. Wenn wir weiter reingehen, Nextcloud bietet bei uns die Dateiablage, ist auch, glaube ich, ein sehr bekannter, großer Akteur, auch aus Deutschland kommend. Open Exchange bietet bei uns den ganzen Bereich rund um E-Mail und Kalender. Open Exchange, ich sage immer, für meine Generation zumindest kann ich das noch als Jugendsünde bezeichnen. Jeder von uns hatte irgendwann mal ein web.de, gmx.de oder was auch immer Account. Das ist genau das Unternehmen, was dahinter steckt. Hatten auch nie das Gefühl, dass wir ja irgendwie so Open-Source-Lösungen genutzt haben, sondern haben einfach irgendwie E-Mails schreiben können und nicht darüber nachgedacht, was es ist. Collabora, das ist das, was LibreOffice sozusagen irgendwie als Basis hat, ist ein englisches Unternehmen, hat, ich glaube, im Online-Bereich irgendwie auch irgendwie 120 Millionen User, dementsprechend durchaus eine solide Kollaborationslösung an der Stelle. Wir haben Element und Matrix, beziehungsweise das Matrix-Protokoll und Element entwickelt das Ganze für uns. Das ist ein Chat-System, welches man auch sehr häufig kennt, auch vor dem, dass man irgendwie Ende zu Ende fiktiv auf den Telefonen in den ganzen Chat-Systemen hatte, die wir tagtäglich nutzen, waren die da schon Vorreiter. Open Project ist auch ein deutsches Unternehmen, was wir haben für Projektmanagement. Bei dem Projektmanagement habe ich immer das Gefühl, Open Project hat durchaus so Luxus Automarken aus Deutschland im Kundenportfolio und meine Hoffnung ist immer, und da stirbt sie sozusagen irgendwie hoffentlich nur zuletzt, dass wenn deutsche Luxus-Automarken ihre Prozesse damit gestalten können, dann könnten wir auch Prozesse haben in der Verwaltung, die wenigstens genauso ansehnlich sind und von der Reputation sind wie diese Automarken. Wir haben ein französisches Wissensmanagement-Tool XWiki, was gemeinsam mit Open Project eine sehr coole Alternative zu all dem, was man so im Projektmanagement kennt, mitbieten kann. Und dann haben wir noch Nordec, das ist ein Unternehmen, was für uns die Jitsi-Lösung, die wir in Open Desk haben, auch nochmal aufbessert und maintained. Und das ist auch eine ganz coole, eine kleine Entwicklerbude, die allerdings dann halt für uns genau dieses Produkt dann betreibt. Und so sieht man so ein Konglomerat an Herstellern, die am Ende des Tages eine sehr große Macht erstens in ihren eigenen Feldern haben und durchaus, und das ist ja das coole, zusammenarbeiten. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man in so einem öffentlichen Projekt irgendwo mit interagiert. Wir bieten ja Open Desk, da kommen wir ja hoffentlich gleich noch dazu, auf sehr unterschiedliche Art und Weise an. Das ist ein wichtiger Faktor für uns, was Souveränität angeht. Souveränität bedeutet für uns nicht nur Open Source Tools zu nutzen, sondern auch frei entscheiden zu können, wo die betrieben werden sollen. Deshalb gibt es da diverse Möglichkeiten von selber betreiben bis dem Luxus sozusagen irgendwie was zu bestellen und dann wird's hingestellt als Software as a Service. Und da haben wir aktuell mit in dem Vertragspartnerkonstrukt die Stackit, die ja auch oft auf das ganze Thema Souveränität sehr stark setzt. Andere Hosting-Betreiber in Deutschland haben auch schon OpenDesk-Instanzen am Laufen, aber das ist derjenige, der bei uns quasi in diesem Vertragskonstrukt gerade dabei ist.
Ich hätte noch eine, bevor wir auf OpenDesk kommen, vielleicht noch eine Nachfrage dazu, weil du hast jetzt sehr schön auch dargestellt, dass eben wirklich diese Kraft der Community und der Partner, die dahinter stehen, dann auch dargestellt, was ja auch eben ein Argument dagegen ist, zu sagen, da auf der einen Seite halt diese starke Microsoft oder andere Unternehmen und auf der anderen Seite eben ja so eine kleine Bude wie jetzt Zendesk, dass da eben, wie gesagt, auch sehr viel mehr dahinter steckt. Jetzt aus einer Laiensicht oder wenn er jemals in einer Behörde sitzt und sich überlegt, was er jetzt dann oder inwiefern er unterstützen will, könnte man ja auch meinen, es klingt auch sehr kompliziert. Also es sind halt sehr, sehr viele Unternehmen, sehr, sehr viele Partner, die du da jetzt genannt hattest. Und da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass dann jemand in einer Behörde, der sich denkt, ah, ich will mich damit mal auseinandersetzen, denkt, oh nee, das ist mir viel zu kompliziert, ich rede lieber nur mit einer Person oder mit einer Gruppe, dann eben Microsoft. Und da deswegen würde ich gerne nochmal nachfragen, was jetzt eure, als Zendesk dann eure Aufgabe nochmal ist, weil ihr habt ja unterschiedliche Geschäftsbereiche, eben Plattform, Produkte, Beratung und dann habt ihr auch diesen Souveränitätscheck. Also inwiefern oder könnte man sagen, dass ihr als Zendesk eben auch diese Komplexität, die ja nun mal da ist, dass ihr die auch dann für die Behörden dann zugänglich macht oder vereinfacht oder wie auch man es nennen mag?
Ja, danke für die Frage. Es ist, man spricht nur mit einem Partner und das ist, glaube ich, das Konstrukt, was das Ganze einfacher macht. Mhm. Wir sind als öffentliche Organisation in den Fachbegriffen sozusagen in-house-fähig. Dementsprechend sind wir ein einfacher Partner für die Behörden auf der einen Seite, weil man uns relativ schnell beauftragen kann für öffentliche Verhältnisse. Auf der anderen Seite sind wir genau diese eine Form von Single Point of Contact. Sämtliche Support-Themen und alles Mögliche, du hast nicht das Gefühl, dass du mit unterschiedlichen Unternehmen sprichst, sondern du hast einen Support-Kanal, du hast eine Form von Lizenz, ein Preis, das ist alles das, was sozusagen unter OpenDesk gebündelt wird. Und dementsprechend ist das unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist aber nicht nur für die Bündelung zu sorgen, sondern auch für die Produktentwicklung zu sorgen, zu sagen, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Natürlich haben wir unterschiedliche Stakeholder, die mitbestimmen wollen. Es gibt unterschiedliche Kunden oder auch zum Beispiel das Bundesministerium des Inneren, welches unser momentan auch alleiniger Gesellschafter auch einfach ist, die eine gewisse Vorstellung davon haben, in welche Richtung sich OpenDesk entwickeln soll. Und dementsprechend haben wir da eine Form von Interaktion. Ich glaube, was das Coole ist und um da noch ein paar weitere Akteure für die Verwirrung auch noch mal einzubauen, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, es sei denn, wir kommen irgendwann zu dem Thema Europa, ist es ja so, dass wir ja nicht nur unsere Bedarfe haben und auch mit unseren Themen an die Hersteller rantreten, sondern durchaus ja auch in diesem Kontext interagieren. Im Frühjahr letzten Jahres gab es eine Kooperation, die geschlossen wurde auf CIO-Ebene zwischen dem Bund und und der Französischen Republik. Das wurde dann erweitert im Dezember mit den Niederlanden noch, sodass wir drei Staaten haben, die gerade genau an diesen Suiten arbeiten. In Frankreich gibt es ein Pendant zu OpenDesk, das nennt sich La Suite, es ist ein süßer Name, wo ich würde sagen, irgendwie rund 70% der Produkte auch eine Übereinstimmung haben. Die gehen komplett anders mit dem Open-Source-Markt um als wir, aber wir sind da wir laufen in eine gleiche Richtung. Mit den Niederlanden ist es voll interessant zu sehen, weil die beide Suites nochmal zusammen vernetzen wollen und damit was komplett Neues aufbauen und auch für uns dann wiederum auch eine voll interessante Form von Weiterentwicklung und Perspektive für das ganze Thema aufbauen, weil ich glaube, Open-Source-Projekte haben einen Hang dazu, zu irgendwie einen Akteur zu haben, der das Ganze irgendwo treibt. Und wenn dieser Akteur weggeht, dann stirbt irgendwie so ein Projekt. Das haben wir ja auch in der Vergangenheit ja ab und zu mal gesehen. Ist auch eine Frage dessen, wie groß so ein Akteur für ein gewisses komplexes Thema auch sein muss, damit man das Ganze nachhaltig betreiben muss. Das ist ja das, was Stefan, du ja auch gesagt hattest, irgendwie so in der Businesswelt oder so. Da kann man nicht irgendwie drauf hoffen und sagen, irgendwie wir nehmen jetzt was Souveränes, aber wir wissen nicht, ob es irgendwie in 2 Jahren noch unseren Businessprozess halten wird. Und ich glaube, dass da ein sehr wichtiger Punkt ist, dass wenn wir es hinbekommen, das Ganze auch in einem größeren Scale auch einfach zu sehen und unterschiedliche Interessensgemeinschaften zu verbinden, dann haben wir auch tatsächlich eine Möglichkeit, daraus was Nachhaltiges aufzubauen, so dass dann vielleicht irgendwann, auch wenn ich es nicht möchte, aber vielleicht ist ja irgendwann nicht mehr das Zendesk die alleinige Organisation, die das ganze Projekt irgendwo inne hat, sondern es ist dann genauso dann eine Community, aber an unterschiedlichen Trägern, die das Ganze weiterentwickelt. Und das ist ja dann der Plusfaktor, den man da irgendwie haben muss. Und der Buy-in, den auch die Kunden auch am Ende des Tages haben, weil die sagen, okay, wir nehmen nicht nur Supportleistungen ab, sondern wir helfen, dieses Produkt auf die Art und Weise auch weiterzuentwickeln und zu einem Punkt zu bringen, der dann auch tatsächlich irgendwo nachhaltig und auch sich selber tragen kann.
Ich glaube, wir sollten nochmal auf deinen Wunsch, Betriebsmodell entsprechend eingehen, weil das ja auch einer der Themen ist, die immer wieder gegen die amerikanischen Anbieter angeführt waren, dass eben Patriot Act und andere entsprechende gesetzliche Vorgaben es möglich machen, dass ein Präsident anordnet, ich schalte die E-Mail vom internationalen Gerichtshof ab oder mache dies oder mache es jenes. Und Abfluss von Daten in den USA sicherlich ist das größte Stichwort. Du hast ja schon kurz angedeutet und ich glaube, es ist wichtig, dass du jetzt nochmal erläuterst, welche Betriebsmodelle sind denn mit OpenDesk, Zendesk und diesem Konglomerat an Firmen, die zusammenarbeiten hier in Deutschland und lass uns ruhig die europäische Perspektive da im Blick behalten, möglich und was ist da eben der elementare Unterschied zu einer Microsoft? Das ist nun mal der Player, mit dem man dort eben konkurriert.
Gerne. Das erste Betriebsmodell ist das oder ein Herzstück vom Open-Source-Gedanken. Es gibt eine Community-Version, die wir auch immer fördern. Sämtliche Entwicklungen, die wir auch in OpenDesk investieren, was am Ende des Tages unser aller Steuergelder ja sind, laufen in die Community-Version. Die ist frei verfügbar. Jeder, der ein wenig Kenntnisse von Kubernetes hat, kann das Ganze bei sich selber deployen und ein kleines Unternehmen zum Beispiel kann das Ganze für sich selber auch frei betreiben. Dahinter sind keine SLAs, aber wir gehen zumindest per se immer davon aus, dass die Software für uns irgendwo stabil ist. Dann gibt es drei weitere Betriebsmodelle, die wir haben, die alle in dem Enterprise-Sektor sind. Das eine ist Software as a Service. Das bedeutet, wir betreiben das Ganze bei einem nationalen Hyperscaler. Du musst dir keine Gedanken darüber machen, was Updates angeht oder generell irgendwie, ich weiß nicht, Speicherplatz oder andere Thematiken, sondern wir kümmern uns darum. Eine weitere Möglichkeit ist, das Ganze bei sich selber im eigenen oder im Rechenzentrum des IT-Verbundes, wie auch immer, zu betreiben. Das ist ein Faktor, der momentan auch vor allem zum Beispiel relevant wird, wenn es um kritischere, was Inhalte angeht, zum Beispiel was Daten angeht, kritischere, sensiblere Daten angeht, dann möchte man das Ganze ja immer noch irgendwie vom Gefühl her im eigenen Rechenzentrum haben, damit man irgendwo hingehen kann, um zu sagen, hier stehen physisch meine Daten. Das ist der ganze On-Prem-Pakt. Und dann haben wir noch eine Lösung, die wir auch mit einem Cybersicherheitsunternehmen aus Bochum gerade forcieren wollen, das Ganze in einer Confidential Cloud zu betreiben. Es gibt ja durchaus, hat man ja mal mitbekommen, Behörden, die nicht nur in Deutschland unterwegs sind, deutsche Behörden, sondern vermehrt im Ausland. Und dann hilft so ein Standort Frankfurt 1 oder sowas ähnliches recht wenig, wenn ich irgendwo in Lateinamerika eine schnelle Verbindung haben möchte zu meinem Speicherplatz. Und dementsprechend arbeiten wir da an einem Projekt. Da gab es auch eine Studie gemeinsam mit dem BSI zu, haben wir ein Paper, wie Confidential Cloud Computing helfen kann, ohne Datenabfluss bei einem internationalen Hyperscaler OpenDesk zu betreiben. Und das ist so die Varietät im Prinzip dessen, wie man OpenDesk haben kann. Du hast immer die Möglichkeit, die neueste Version dabei zu haben. Du hast immer die Möglichkeit, den vollen Funktionsumfang zu haben, solange du ihn nicht einschränkst. Wenn du sagst zum Beispiel irgendwie, ich weiß nicht, wir sind in unserem eigenen Netz und wir gehen nicht ins freie Internet, dann kannst du natürlich irgendwie keine Videokonferenz mit jemandem machen, der irgendwie nicht bei dir in deiner Infrastruktur ist. Aber ansonsten hast du den vollen Funktionsumfang in jeder Form von Betriebsmodell. Und ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Faktor ist bei Souveränität. Wir entwickeln uns ja als Konsumenten auf dem Markt, dass wir ja irgendwie in dieser SaaS, in diesen SaaS-Trichter gerade sehr stark fallen. Aber das ist auch irgendwo auch dann am Ende des Tages auch so eine Art Login, den man hat. Und wenn man möchte und sagen möchte, ich möchte allerdings, dass die Daten bei mir oder offline oder wie auch immer verfügbar sind, dann wird das immer schwerer. Wir sehen das ja auch bei Konfigurationen von Servern, die ja eigentlich on-prem stehen, dass man selbst die teilweise jetzt gar nicht mehr irgendwo komplett airgap betreiben werden kann, weil die Administrationsoberfläche dann für einen On-Prem-Server in der Cloud liegt demnächst. Und das sind ja genau diese Spielereien, an denen man dann ja merkt, dass der SaaS-Weg, der vermeintlich einfache und nutzbare sein sollte, aber nicht unbedingt der ist, der vielleicht für uns alle in Frage kommen sollte.
Ja. Ich glaube, das mit dem, dass die Administrationsfläche dann irgendwie in der Cloud ist, ich glaube, das war, also habe ich zumindest gehört, als diese Diskussion rund um Google und der Bundeswehr und so, dass das ja da das Problem auch war, wenn ich es richtig verstanden habe, oder dass da zumindest Bedenken waren, dass was, wie da eben der Zugriff ist. Aber kommen wir vielleicht mal auf OpenDesk dann jetzt mal, weil du hast gesagt, dass man ja bei all diesen Möglichkeiten, die es gibt, dass man eben den vollen Funktionsumfang zum Beispiel von OpenDesk dann genießen kann oder auf den zugreifen kann. Könntest du vielleicht zunächst mal sagen zu OpenDesk, ich glaube, es ist letztes Jahr, im November letzten Jahres ist es gelauncht worden oder war der Rollout, was genau OpenDesk ist und was eben dieser volle Funktionsumfang oder was diesen vollen Funktionsumfang dann umfasst?
Gerne. Haben wir ja so ein bisschen an den Unternehmen ja auch vielleicht schon irgendwie wahrnehmen können. Mhm. In OpenDesk haben wir einen kompletten Arbeitsplatz. Ich glaube, das Spannende war, als man das Projekt aufgesetzt hatte mit dem, damals hieß es noch souveräner Arbeitsplatz, dass man gesagt hatte, wir wollen nicht irgendwie an ein Randthema vom Arbeitsalltag, sondern wir gehen direkt in den Kern. Das bedeutet, dass wir E-Mail- und Kalender-Funktionalitäten haben, natürlich auch irgendwie Aufgaben und irgendwie Kontakte. Ich glaube, das Adressbuch ist immer so ein ganz heiliges Thema für alle. Wir haben Dateien und eine Dokumentenbearbeitung. Das bedeutet, dass du da drin Tabellen, Textdateien, ich weiß nicht, Markdown, aber auch Präsentationen bearbeiten kannst. Wir haben Projektmanagement und Wissensmanagement. Wir haben eine Form von Chatlösung und auch von Videokonferenzmöglichkeiten. Und wir haben, das ist ein Projekt, was wir zum Beispiel mit den Franzosen zusammen entwickeln. Da ist kein großes Unternehmen dabei, sondern da greifen wir auf Open Source Libraries zurück. Wir haben eine Form von Notizen aufgebaut. Ist quasi ein verschlüsseltes Pad, an dem man gemeinsam arbeiten kann. Und wir sind gerade dabei, weitere Funktionalitäten zu erweitern. Wir haben in dem Suite-Umfang, vor kurzem haben wir angefangen, darüber zu sprechen, dass wir im öffentlichen Gesundheitsdienst zum Beispiel auch eine Plattform veröffentlicht haben, die auf OpenDesk-Basis ist, wo der Staat mal wieder cool zeigen kann, dass man über die föderalen Grenzen hinweg zusammenarbeiten muss, wo Bund, Länder und kommunale Gesundheitsämter miteinander interagieren. Und da haben wir zum Beispiel auch eine Forum-Funktion drin. Es kommt demnächst ein Whiteboard. Das sind alles so die gängigen Tools, die man sehr häufig, wenn es um Kollaboration geht, irgendwo in so einer Schatten-IT momentan wiederfinden kann, finde ich. Weil wenn, ich weiß nicht, jeder von uns möchte irgendwie mit einem Kollegen, mit einer Kollegin irgendwie an dem gleichen Dokument arbeiten, ohne dass ich es auschecken muss und dann irgendwie jemanden überschreibe. Und dann greift man voll gerne irgendwie dann, keine Ahnung, auf eine private Lösung oder sowas ähnliches zurück. Und ich glaube, dass man mit OpenDesk genau diesen Schritt auch gehen kann, schrittweise. Man muss ja nicht irgendwie so ein Schwarz-Weiß-Denken haben, dass man entweder irgendwie in einer 365-Welt gefangen ist oder bei OpenDesk, sondern dass man durchaus sukzessive genau diese Möglichkeiten den Kolleginnen und Kollegen in den Verwaltungen bieten kann und sagen kann, nutzt das und dann kann man die Schatten-IT vielleicht minimieren und dann gleichzeitig auch den Schwenk machen von 365 hinweg. Ich glaube, was wichtig ist in dem Kontext, du hast auch, Lars, gesagt, dass ja irgendwie so, ich weiß nicht, es sind sehr, sehr viele Akteure und so. Mhm. Das wird irgendwie schwierig. Im Hintergrund läuft bei uns immer ein starkes Identitäts- und Zugriffsmanagement, welches genau all diese Tools am Ende des Tages administriert. Und damit hast du auch eine Form von erleichterter Nutzung genau von all diesen Möglichkeiten, ohne dass die IT für jeden Einzelnen irgendwie ein SSO, ein Single Sign-On oder was auch immer noch freischalten muss.
Alexander, ich glaube, das klingt beeindruckend, was an Funktionalität da ist, aber natürlich ist der Schatten der Vergangenheit, der da ein bisschen auch rumschwirrt. Ne? Denken wir an die Corona-Zeit hier, 100, 200 Meter weiter, Schule hat versucht, mit einer Open-Source-basierten Videokonferenzlösung zu arbeiten, um die Schüler reinzuholen. Ist in die Hose gegangen. Und natürlich kam dann entsprechend die Aussage, seht ihr, Microsoft kann es und die anderen können es nicht. Also faktisch war es nicht so, ne? Aber es wird ja, wenn ja solche Storys, wenn ja kolportiert. Und natürlich ist Microsoft im Lobbyismus, im Lobbying sehr, sehr stark, muss man einfach sagen. Und ein Argument, das jetzt natürlich sofort kommen muss, wir müssen hier auf den neuesten heißen Scheiß aufspringen, ist das Thema Künstliche Intelligenz, Copilot. Wie soll ein OpenDesk, ein Zendesk mit den Investitionen, die eine Microsoft OpenAI Partnerschaft etc. pp. Geschlossen hat und dort mithalten können? Denn auch Aussagen von Herrn Wildberg und anderen, durch Künstliche Intelligenz wollen wir automatisieren, die Verwaltung schlanker machen. Und da müsst ihr ja notgedrungen auch eine Antwort geben können drauf, um glaubwürdig zu sein.
Ja, und ich glaube, die geben wir auch. Es gibt im Bund gibt es generell ein Projekt, welches KeepIt heißt, auch eine glorreiche Abkürzung, bei der es darum geht, dass KI, es ist ein KI-Projekt, glaube ich, das P steht für Projekt, und dann ITZ ist das ITZ-Bund, das Bundesrechenzentrum. Dort laufen LLMs, und ich glaube, dass das halt ein wichtiger Faktor ist. Bei all diesen Lösungen, die du auch irgendwie gerade genannt hattest, die Sprachmodelle sind ja sehr häufig Open-Source-Sprachmodelle oder zumindest frei verfügbare Sprachmodelle. Dann haben wir diesen konsumentengerechten Faktor mit irgendwie einem Service, der dahinter steckt, und dann entsteht irgendwie ein Copilot oder so. Die LLMs sind da. Die Tools, auch selbst die, ich meine fast alle Tools, die wir jetzt auch in der OpenDesk-Umgebung haben, haben schon eine standardisierte KI-Schnittstelle, die, also so diese OpenAI-Schnittstelle, die, ich meine, ich weiß nicht, 95-99% irgendwie aller Anwendungen ja irgendwie haben, bei der es nicht darum geht, dass man OpenAI, sondern man kann jedes Sprachmodell irgendwie da dran anbinden. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, jetzt genau dafür eine vernünftige Infrastruktur aufzubauen und genau diese Lösungen auch irgendwie aufzubauen. Ich meine, und das ist ja das, was man ja auch sieht, zum Beispiel mit Projekten wie F13, was ja in Baden-Württemberg auch mit einem nationalen KI-Player ja entstanden ist. Da sieht man ja die Risiken, die man mitbringt, wenn man KI irgendwo bei uns integriert. Zum Beispiel irgendwie, ich weiß nicht, eine Übersetzung machen oder eine Zusammenfassung von einer Videokonferenz oder so. Das sind ja die einfachen, schnellen Quick-Wins, die man haben kann. Zu entscheiden, ob man einen Beschluss, ja, nein, für jemanden oder sowas ähnliches laufen lassen kann, nur auf reiner KI-Basis, da wird's ja auch noch mal irgendwo komplizierter, weil dann irgendwo das Rechtssystem irgendwo greift. Wir alle selber irgendwie fragen, inwieweit darf eine KI solche Entscheidungen treffen? Und ich glaube, genau da müssen wir ja gucken, wo können wir Quick Wins erreichen? Und das ist auch etwas, womit wir uns auch aktuell auseinandersetzen. Wie kriegen wir es hin, in einem datenschutzkonformen, abgesicherten Raum solche KI-Lösungen auf der einen Seite zu betreiben, aber auch dann wiederum auch den Leuten bereitzustellen, so dass man genau was wir alle haben wollen, irgendwie, ich weiß nicht, Zusammenfassungen, ich weiß nicht, Mail-Entwürfe, Korrekturen, Übersetzungen, all das einfach auch in OpenDesk haben kann. Und das sind Themen, bei denen wir mit den Herstellern, aber auch mit den Ministerien aktuell sehr stark und ich glaube auf einem fruchtbaren Weg sind, eine coole Lösung anzubieten. Und wir hoffen, dass wir das auf jeden Fall auch noch in diesem Jahr dann die ersten KI-Integrationen in OpenDesk auch haben werden.
Heißt das auch, dass jetzt, wenn ich an das Interesse oder wenn ich nach dem Interesse frage, was jetzt OpenDesk dann vor allen Dingen bei den Behörden, in der Verwaltung daneben hat, spielt da KI eine große Rolle? Und vielleicht dann davon zurück oder über KI hinaus, wie groß ist das Interesse an OpenDesk in Deutschland gerade in der Verwaltung?
Ich würde sagen, fast schon zu groß für uns gerade, weil wir haben im Oktober haben wir es auf der Smart Country Convention, das ist so ein Happening, ein großes für Digitale im öffentlichen Sektor, haben wir OpenDesk vorgestellt. Wir haben seitdem mehrere tausend Anfragen aus ich glaube, irgendwie drei Viertel aller Bundesbehörden. Wir haben aus jedem Bundesland eine Anfrage. Wir haben aus sehr vielen Kommunen, aus Universitäten Anfragen zu dem ganzen Thema. Jetzt schauen wir, wie wir dem Ganzen gerecht werden können und arbeiten die Themen auch ab. Und da spielen natürlich, da spielt KI immer eine Rolle, weil man jetzt gerade ja immer mehr und mehr, ich weiß nicht, in den letzten, allein diese Woche habe ich in mehreren Tageszeitungen irgendwie aus Kommunen gelesen, dass die jetzt irgendwie so einen KI-Piloten starten, was Übersetzungen, was Zusammenfassungen und so angeht. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade an einem guten Punkt sind, da auch wirklich eine Lösung aufzubauen, die die nicht irgendwo in einer Schatten-IT oder sowas ähnliches landet. Weil wie Stefan, ich meine, ich weiß nicht, ob du jetzt heißer Scheiß gesagt hast oder, aber das ist zumindest das, woran ich gedacht habe, als du gerade über KI gesprochen hast, ist ja so ein Buzzword, welches momentan irgendwie extrem in aller Munde ist, aber noch nicht komplett weit verbreitet. Und es ist nicht etwas, mit dem irgendwie jetzt die Generation komplett aufgewachsen ist und bei der man sagen muss, irgendwie haben wir schon immer so gemacht und müssen wir genauso machen, sondern man experimentiert sehr viel. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Zeit, um für uns dann auch da Lösungen zu etablieren.
Ihr habt ja auch keine Wahl. Ihr müsst ja, sag mal, du hast das in den Marketing-Sprech angesprochen und du hast hier einen alten Marketier vor dir. Ja, aber es steht ja keine Alternative. Wenn man in den Markt sich positionieren will, muss man das Spiel bis zu einem gewissen Grad mitspielen. Auch wohl wissentlich, dass es wirklich teilweise noch heißer Scheiß ist und noch nicht viel dahinter ist an manchen Ecken und Enden. Ja, aber ich finde es sehr, sehr spannend, dass ihr euch der Herausforderung stellt. Wir sind schon wieder deutlich über die Zeit gelaufen, Lars.
Ja, das stimmt, ja. Ich habe ja noch so ein paar Fragen hier, aber ich glaube, da können wir wirklich nicht mehr alles dann aufgreifen. Ja, ich weiß nicht, Alexander, hast du noch ein Thema oder einen Punkt, was dir wichtig ist, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
Boah, ey, über Souveränität und Open Desk kann man sehr viele Stunden sprechen. Ich glaube, ja. Ein wichtiger Punkt, der auch wichtig, also der für uns momentan zu dieser Zennis-Story auch gehört, ist die Tatsache, dass wir nicht nur Open Source und sichere und souveräne Produkte entwickeln, sondern auch der Weg der Entwicklung ist für uns ein wichtiger. Da geht's um wie du ganz den ganzen Code irgendwie, wo du ihn speicherst, wie du ihn aber auch auslieferst. Sichere Lieferketten ist für uns ein heißer Scheiß, mit dem wir gerade unterwegs sind,
weil wir mehr halt dahinter sagen, als hinter der KI.
Ja, ich glaube vor allem aber auch relevanter, die ganzen, also Software, wie Software in Rechenzentren kommt, ist ein Thema, über das sehr wenig Leute gerne sprechen wollen. Und ich glaube, dass da halt durchaus ein Punkt ist, warum man darüber nicht sprechen möchte, weil man nicht immer hundertprozentig genau sagen kann und verifizieren kann, ist denn irgendwie vielleicht eine Veränderung im Code gewesen auf dem Transportweg? Und von wo beziehen wir überhaupt diese Software? Bei Webanwendungen immer ein sehr spannendes Thema. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, an dem man die nächsten Monate auch nochmal von uns verstärkt hören wird, wie auch Lösungen und Positionen zu gerade auch aufbauen. Und ich glaube, dass das so das Gesamtpaket am Ende des Tages ist, welches wir mit Zennis auch einfach anbieten wollen, dass wir sagen wollen, wir können dir helfen, den richtigen Weg zu finden. Wenn du den richtigen Weg mit uns gehen möchtest, dann haben wir einen Ort, an dem du deine Produkte entwickeln kannst und von wo du die auch beziehen kannst. Und wenn du was suchst, was wir zufällig machen, dann kannst du auch unsere Produkte nehmen. Und dann hast du eine komplette, im Prinzip so einen kompletten Lifecycle, den man mit uns gemeinsam gestalten kann. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, den ich noch erwähnen wollte.
Sehr gut.
Ja, danke für die Erwähnung und danke fürs Gespräch. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und es steht auch einer Fortsetzung unter anderen Aspekten aus unserer Sicht nichts entgegen. Wir begleiten das Thema ja schon länger, Lars, mit Peter Ganten damals von der Open Source Business Alliance. Republika haben wir es entsprechend begleitet vor kurzem und wir würden uns wirklich freuen, wenn wir hier im Austausch sind und auch Themen, die euch wichtig sind, hier gerne präsentieren. Du hast sicherlich durchgehört, dass eine gewisse Sympathie durchaus bei uns vorherrscht. Und die Hoffnung, dass ihr es schafft, gute Referenzen zu schaffen, denn ich glaube, dass das der entscheidende Punkt sein wird, dass es in Behörden in einem Bundesland einfach erfolgreich läuft. Denn das ist der Knackpunkt, da sind die Zweifel da und die müssen halt beseitigt werden. Ob die berechtigt sind, ich glaube, man kann es durchaus betreiben, auch eine vernünftig betreiben. Wir haben ja ein Betriebskonzept dahinter, aber es muss halt auch dann nach außen bringen, dass es geht und dass es erfolgreich geht.
Cool. Hat voll Spaß gemacht mit euch beiden.
Das können wir 100% zurückgeben.